Herzlich willkommen zu Episode Nummer 12 von Auslöser Audio, dem Podcast vom Filmverband Sachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich habe mich diesmal tatsächlich im Büro, im Dresdner Büro des Filmverbands mit unserem heutigen Gesprächsgast getroffen, der kein anderer ist als Christian Friedel. Den kennt viele wahrscheinlich als Schauspieler, als Filmschauspieler oder auch als TV-Schauspieler. Zum ersten Mal richtig in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist er wahrscheinlich in der Rolle des Dorflehrers in Michael Haneckes Film Das Weiße Band. Danach kamen aufsehenerregende Rollen wie die des NS-Widerstandskämpfers Georg Elser. In Elser hätte die Welt verändert von Oliver Hirschspiegel. Aber zuletzt natürlich vor allem als KZ-Lagerkommandant Rudolf Höss in The Zone of Interest, dem Auschwitz-Film von Jonathan Glazer, der ja auch einen Oscar als bester fremdsprachiger Film und für den wirklich beeindruckenden und aufrüttelnden Sound im Film bekommen hat. Vor allem aber auch ist Christian Friedel auf den Theaterbühnen kein Unbekannter. Er ist vor allem dem Dresdner Schauspielhaus sehr verbunden, hat hier lange als Ensemblemitglied gewirkt und unzählige Rollen übernommen, unter anderem auch den Hamlet 2012 zum ersten Mal. Und heute läuft er immer noch am Düsseldorfer Schauspielhaus. Er ist in Dresden auch als Regisseur tätig, hat 2022 Macbeth inszeniert in einer wirklich aufsehenerregenden Fassung, die immer noch läuft und zu der seine Band Woods of Burnham einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Er ist also auch Musiker. Spätestens jetzt soll ins Auge springen, dass Christian Friedel, der gebürtige Magdeburger, ein durchaus vielseitiger Künstler ist, der die Grenzen seiner Ausdrucksform kontinuierlich auslotet. Genau darüber haben wir gesprochen, aber auch warum Dresden immer noch seine Wahlheimat ist. Wir haben darüber gesprochen, inwieweit er die Filmbranche in Sachsen und auch in Deutschland einschätzt und wie es nach dem Erfolg von The Zone of Interest für ihn jetzt weitergeht. Ich wünsche nun viel Spaß mit dem Gespräch. Den Podcast kann man abonnieren, den gibt es bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auch auf der Webseite vom Filmverband Sachsen, www.filmlandsachsen.de. Viel Vergnügen! Willkommen bei Auslöser Auto, dem Podcast vom Filmverband Sachsen. Wir treffen uns heute sogar im Büro vom Filmverband Sachsen und ich freue mich sehr, einen wunderbaren Gast begrüßen zu können. Hallo Christian Friedel.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, das ist ganz toll, dass du die Zeit gefunden hast. Wir haben theoretisch viel zu besprechen, haben aber wahrscheinlich auch nie ewig Zeit. Ich würde trotzdem gerne erstmal mit einer übergreifenden Frage anfangen. Wenn man mal deine Karriere so betrachtet, dann fällt ja schon auf, dass du dich immer in verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen ausprobiert hast, dass das immer irgendwie parallel stattgefunden hat auch. Also es gab nie mal einen Abschnitt, wo du dich darauf konzentrierst und dann auf den anderen, sondern irgendwie hat das immer parallel stattgefunden. Ist das Masterplan oder ist das Gelegenheiten geschuldet?
Also ich glaube, das ist, wenn es einen Masterplan gäbe, dass man immer für alles die gleiche Zeit hätte, das wäre toll. Aber ich versuche schon so ein bisschen in den verschiedenen Bereichen zu denken, weil ich gemerkt habe, dass sich das gegenseitig befruchtet und deswegen habe ich das auch immer, wollte mich nie irgendwie nur einschränken und nur eine Sache machen. Ich langweile mich sehr schnell. Also wenn ich jetzt nur Schauspieler wäre am Filmset, das würde mich, glaube ich, auf Dauer langweilen. Und so kann ich in verschiedenen Bereichen arbeiten und merke, dass das toll ist, weil manchmal sind die Welten ganz verschieden und manchmal kommen sie plötzlich zusammen, manchmal befruchten sie sich gegenseitig. Das ist, das finde ich ganz, ganz befreiend und inspirierend.
Aber ist es denn tatsächlich so, dass sich die Welten so gegenseitig befruchten? Also als Darsteller, der im Theater, im Film und in dem Fall auch in der Musik irgendwie tätig ist, ist es natürlich so. Aber man hat schon irgendwie auch den Eindruck von jemandem, der außen steht, dass gerade die Theaterwelt und die Filmwelt doch irgendwie ein bisschen voneinander abgetrennt ist. Oder würdest du das anders sehen?
Naja, ich sag mal so, natürlich spielt man auch anders im Film als jetzt im Theater. Und ich finde aber trotzdem, dass man, ich hatte mal einen Film gedreht, Amour Fou mit Jessica Hausner, wo ich Heinrich von Kleist gespielt habe. Und das war basierend auf Briefen, die er geschrieben hat. Und es waren lange, lange, lange Monologe. Und das war sehr untypisch für einen Film. Und das war manchmal auch sehr theatralisch. Das Weiße Band hatte auch so wie so theatral inszenierte Momente in so geschlossenen Räumen. Das wurde dann später auch mal als Bühnenstück gemacht, also das ist sehr, sehr interessant. Und da merkte man, dass man, wenn man so vom Theater kommt und weiß, wie man, wenn du eine Rolle hast, die über die ganze Zeit trägt, oder wie du mit Texten umgehst, wie du versuchst, gerade in den Wiederholungen immer präzise zu sein, wenn du eben mit Regisseuren oder Regisseurinnen zu tun hast, die da großen Wert auf Präzision legen, dann ist so ein Theater-Background sehr, sehr gut. Aber man muss natürlich beim Film, spielt man viel verinnerlichter, es ist eine ganz andere Technik. So. Aber es ist unglaublich schön, wenn man gedreht hat, dann wieder auf die Bühne zu kommen und umgedreht. Also es ist so, wie so das eine, weiß ich nicht, kannst du bis in die letzte Reihe dich austoben und dann musst du wieder, reicht manchmal nur ein Wimpernschlag oder ein Gedanke, weil die Kamera natürlich sich den Fokus sucht. Und das, also das finde ich, ist so ein gegenseitiges Befruchten. Aber klar, es ist natürlich schon, sind schon zwei Welten, aber man merkt immer mehr zunehmend, dass viele junge Schauspieler und Schauspielerinnen in beiden Bereichen arbeiten möchten. Also, weil es wirklich sehr angenehm ist, so zu spielen.
Das ist also nicht schon immer so gewesen, dass man eben diesen Wunsch hat, in beiden Bereichen zu spielen?
Ich glaube, früher war das noch viel, viel abgetrennt. Also ich glaube, früher war das wirklich so, da hatten die Theater ja auch, da wusste man, wenn man jetzt nach Bochum fährt oder nach Dresden, da hat man ganz starke, klare Ensemble-Gesichter von SpielerInnen und dann gab es eben die Filmleute, und wenn man dann zum Film gewechselt war, kam man selten wieder ins Theater zurück, oder es war schwieriger, weil das eben so noch viel viel klarere Strukturen und auch fast ein bisschen abgeriegelt war, so wurde es mir erzählt. Und jetzt öffnet sich das immer mehr. So, und die Theater verlieren ja leider auch immer mehr an Relevanz, auch in der Gesellschaft. Auch als Kunstform wird es immer mehr zur Nische, was sehr schade ist. Und deswegen bricht das wahrscheinlich auch auf, dass Leute eben in beiden Bereichen arbeiten möchten.
Kann Film dazu beitragen, dass dieses Nischendasein von Theater ein bisschen weniger wird?
Der Arthouse-Film ja auf jeden Fall. Oder wenn du eben künstlerische Handschriften hast, die schon in Richtung fast schon bildende Kunst gehen. Das ist ja im Theater zum Beispiel auch so. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Brücken. Und es gibt ja manchmal auch, jetzt gab es ja diesen Film Die Ermittlung, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, von RP Kahl, wo ja ein Theaterstück verfilmt wurde, was aber auch bewusst theatralisch ist. Oder wenn man daran denkt oh Gott, wie hieß nochmal der Film mit Nicole Kidman, wo Dogville. Dogville, genau, also da, das ist ja auch eigentlich fast schon wieder eine Theatersituation, die dann gefilmt wurde. Und man merkt ja auch, wenn man im Theater sitzt, was das Tolle am Theater ist, dass es eben eine Kunst ist, die im Augenblick entsteht und dann auch wieder vorbei ist. Und diesen Augenblick, diesen gemeinsamen Dialog, der ist begrenzt zeitlich. Im Film hast du, wenn es gut läuft, einen tollen Film, der jahrhundertelang vielleicht sogar bleiben wird, und du musst es nicht mehr wieder erarbeiten. Und wenn es schlecht läuft, dann ist er auch jahrhundertelang verfügbar, aber wird er wahrscheinlich eher schneller vergessen. Und im Theater hast du halt diesen Augenblick, auch dieses Live-Gefühl, dass da jemand auf der Bühne jetzt gerade in einen Dialog tritt oder sich verausgabt und du da sitzt und darauf reagieren musst. Und das ist etwas Besonderes, und es wird auch nie verloren gehen. Aber es ist jetzt gerade in so einer Zeit, wo wir so vollgepackt sind mit Bildern und so vollgepackt sind mit unseren Problemen und manchmal das Gefühl haben, ich kann mich jetzt auch nicht noch mit dem auseinandersetzen, obwohl es uns allen gut tut. Es ist genauso wie, wenn wir sagen, ich bin müde, ist Sport auch eine tolle Sache. Aber der innere Schweinehund, der uns dann sagt, ich bleib lieber auf der Couch, aber es würde uns sehr, sehr gut tun. Es würde auch der Gesellschaft gut tun, wenn wir wieder größtenteils kultivierter werden.
Da schließt sich die Frage natürlich an, inwieweit sich dein Interesse für Rollen beim Film, beim Fernsehen, wo du ja auch stattfindest und wo es auch bald eine wichtige, ja, sehr prominente Rolle gibt, und wie das eben beim Theater ist. Also ich meine, es gibt ja schon verschiedene Ausprägungen dann bei den Rollen, die ihn dann unterschiedlich interessieren. Kannst du das beschreiben?
Du meinst, wie ich meine Rollen auswähle? Oder
ja, genau. Oder wie? Und wie sich das eben unterscheidet in den verschiedenen Medien. Also ja. Ich denke mal, dass eine Filmrolle dann ja vielleicht was anderes mitbringen muss, um dich zu interessieren, als eine Rolle beim Theater.
Also jetzt das Schöne, wenn man jetzt zum Beispiel im Filmbereich bleibt oder zum Beispiel im Filmfernsehen, war ja früher auch großer Unterschied. Also, und jetzt durch diese Serienproduktion merkt man fast schon manchmal gar keinen Unterschied, ob man gerade fürs Fernsehen dreht oder für einen Film dreht. Das ist wirklich schon teilweise sehr faszinierend. Und im Theater ist es natürlich so, wenn du ein festes Ensemblemitglied bist, hast du manchmal nicht wirklich einen Einfluss auf deine Rollenwahl. Beim Film hast du sozusagen, also wirst du gecastet, und das muss dich natürlich irgendwo interessieren, das muss auch irgendwo mit deiner Persönlichkeit noch stärker in Verbindung stehen als im Theater. Und du könntest da auch Nein sagen. Im Theater kannst du, wenn du im festen Engagement bist, ein-, zweimal versuchen, Nein zu sagen, und dann wird es schwierig. Und du hast aber da manchmal, da wird für dich gedacht, da wird gesagt, es wäre spannend, wenn er jetzt mal das spielt. Und dann gibt es auch manchmal Rollen, die vom Typus her gar nicht eigentlich Rollen sind, die man mit mir in Verbindung bringen würde. Und da gibt es im Theater die Chance, mit Gegenbesetzungen die Geschichte ganz anders zu erzählen. Das gibt es beim Film sehr selten. Also, dass man wirklich sagt, da wird man wirklich sehr typbesetzt. Deswegen ist es auch ein kleiner Ratschlag für viele Schauspieler und Schauspielerinnen noch im jungen Alter, es bitte nicht persönlich zu nehmen, wenn man im Casting oder für einen Film nicht genommen wird, weil das ist ganz oft etwas, wo man sagt, so, da hat jemand eine ganz klare Vision, und ob du nun talentiert bist oder nicht, das hat damit nichts zu tun, sondern ob du wirklich passt und ob das dem entspricht, was man dort genau sucht. Und beim Theater hast du halt viel mehr Möglichkeiten zu sagen, das ist spannend, also das ist sogar spannend. Ich habe öfters mal Mackie Messer gespielt von in der Dreigroschenoper, das ist jetzt nicht eine Rolle, wo man sagen würde, oh, da würde ich sofort an Christian Friedel denken oder so. Und das war aber toll, in dieser Gegenbesetzung dann zu arbeiten. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich im Theater spannend finde und im Film akzeptiert habe, dass es da selten Experimente gibt, wo man sagt, oder besetzen wir jetzt ihn bewusst in dieser Rolle.
Du hast also mehr Gestaltungsspielraum beim...
Man hat auf jeden Fall, und das Schöne ist ja, beim Theater hast du auch den Gestaltungsspielraum, wie du jeden Abend diese Rolle gestaltest oder in der Hand hast, und du hast eine andere Verantwortung. Im Film gibst du diese Verantwortung ab, weil da entscheidet der Schnitt. Man muss sich also immer mit dem Kameramann, der Kamerafrau oder dem Schnittmeister sozusagen gutstellen, weil die haben letztendlich nachher in der Hand, wie die Geschichte erzählt wird und was von dir letztendlich in der Geschichte auch zu sehen ist.
Das habe ich mich beim Theater aber auch immer gefragt, inwieweit man bei den unterschiedlichen Abenden, wo das Stück dann stattfindet, variabel sein kann und das vielleicht sogar sollte. Aber wie du sagst, wäre das ja schon zumindest...
Also die Freiheit hat man. Es gibt natürlich Inszenierungen, die sehr präzise und sehr genau sind und die nicht funktionieren würden, wenn man da jeden Abend was anderes sucht. Aber ich spiele jetzt zum Beispiel seit 12 Jahren Hamlet. Es fing ja hier in Dresden an und ist jetzt nach Düsseldorf gewandert, und wir haben jetzt irgendwann die 160. Vorstellung, und das geht gar nicht anders. Da muss man, das verändert sich schon allein in diesen 12 Jahren, werde ja nun leider auch nicht jünger, aber das ist, ich finde es ja eher ganz toll. Ich finde es ganz toll, weil alles, was passiert, kann in diese unglaublich tolle Rolle fließen, und das ist auch ganz wichtig, dass man jeden Abend versucht, das frisch zu greifen, neu zu denken. Das gelingt nicht jeden Abend, aber es ist... Und dadurch sind natürlich hat man viel mehr Spielräume. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an so einen Film denkt wie The Zone of Interest, da hatten wir ja auch ein sehr untypisches, also haben wir mehreren Kameras gedreht, und da hat der Regisseur auch gewollt, dass wir eben ganz, ganz viel variieren. Also eigentlich fast wie im Theater arbeiten. Also wir durften improvisieren, wir durften immer wieder, weil er hat gesammelt und wollte dann erst im Schnitt den Film zusammenfügen und die Figurenzeichnungen sozusagen entscheiden und nicht schon am Drehtag entscheiden müssen, sondern, und es gibt auch eine große Freiheit, es gibt aber auch die Gefahr, dass du vielleicht nachher nicht das hast, was du vielleicht suchst oder so, aber Jonathan Glazer war da, glaube ich, sehr, sehr schlau in seinem Prinzip, wie er uns durch das Ganze geführt hat.
Aber das war auch schon eine neue Erfahrung für dich, oder?
Ja, absolut. Also, und ich bin total dankbar darüber, weil das ist, am liebsten würde ich nur so arbeiten, weil du hast nicht dieses, was beim Film ganz oft passiert, das technische Continuity-Ding, dass du sagst, nach dem Satz habe ich das Glas gehoben, dann habe ich die Zigarette dort abgelegt, dann habe ich nach links geguckt, nicht nach rechts. Also du bist so, irgendwann bei den Wiederholungen wird es immer technischer. So, und dort gab es das alles nicht. Man musste an nichts Technisches denken, sondern man war wirklich im Moment und konnte frei seinen Impulsen vertrauen.
Jetzt bist du ja untrennbar auch mit Dresden verbunden. Kommst du aus Magdeburg, bist natürlich mit Düsseldorf verbandelt, hast aber ganz feste Wurzeln in Dresden. Es gibt die Band Woods of Burnham, ihr habt euer Festival Come to the Woods. Du spielst weiterhin in Dresden am Stadtschauspiel und jetzt hast du auch den Kunstpreis der Stadt bekommen. Was bedeutet das für dich und wie hat sich das Verhältnis zu deiner Wahlheimat, seitdem du 2008 schon hergekommen bist, jetzt verändert über die Jahre?
Also es ist, 2009 bin ich gekommen, 2019. Aber das ist ja das eine Jahr. Es fühlt sich, es ist wirklich, ich mag die Stadt sehr und ich hatte jetzt durch verschiedene Dinge war ich ein Jahr wohnungslos. Und es war ein ganz spannendes Jahr, weil aus dem Koffer leben und keinen wirklichen Wohnort zu haben, da gab es erstmal alle Möglichkeiten, wo man hingeht. Und es ist interessant, dass ich mich dann letztendlich doch relativ schnell wieder entschieden habe, in Dresden eine Wohnung zu suchen, eine neue Wohnung zu suchen und hier eigentlich auch in die Zukunft denke, dass das meine Basis erstmal für viele Jahre bleibt, wenn nicht sogar, vielleicht sogar für immer. Das weiß man natürlich nicht, also das will ich mir auch offen lassen, aber die Stadt hat für mich interessanterweise also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd und es ist auch blöd als Künstler sowas zu sagen, aber die schenkt mir auch eine gewisse Form von Sicherheit. Also ich fühle mich in dieser Stadt irgendwie geborgen, wohl. Es ist eine Stadt, die sehr grün ist, sehr schnell ist man im Elbsandsteingebirge. Man hat wunderbare Möglichkeiten, runterzukommen, Energie zu tanken. Man hat eine tolle Kulturszene. Und es liegt an dem Fluss Elbe. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig für mich als Magdeburger. Und ich habe meine Band hier. Ich habe ein sehr tolles soziales Gefüge, viele Freunde. Und das ist eben, wenn man jetzt drüber nachdenkt, mit Mitte 40, ob man dann irgendwie nochmal nach Berlin zieht oder andere Stadt. Es ist halt bei dem Pensum, wie ich unterwegs bin und auch gerne unterwegs bin, ist es sehr schwer, das alles wieder aufzubauen. Und das ist in dieser Stadt etwas, was gewachsen ist seit 2009. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Und dass das jetzt so gesehen wird und dass die Leute zu unserem Festival kommen. Ich bin jetzt auch noch Schirmherr eines Tageshospiz, was entstehen wird. Jetzt der Kunstpreis, das sind alles Dinge, die mich sehr, sehr freuen und wo ich merke, dass das schenkt mir einfach wahnsinnig viel Energie so, und Lebensfreude. Und das ist ganz wichtig, wenn du viel unterwegs bist und lange Zeit nicht zu Hause bist, trotzdem fühlst, dass es diesen Anker gibt in dieser Stadt. Das ist das, was mir jetzt in dem Jahr zum Beispiel sehr gefehlt hat und umso mehr bestärkt hat, wenn ich Ende des Jahres jetzt wieder richtiger Dresdner bin, dann ist das ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Gehen wir eine Ebene weiter hoch. Wir sind hier beim Filmverband Sachsen. Der Zone of Interest hat natürlich auch dafür, dass der Filmstandort Sachsen ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt ist mit Sandra Hüller, die in Leipzig lebt und deiner Rolle. Kann natürlich trotzdem sein, dass jetzt die kleinen Produktionsfirmen in Sachsen jetzt nicht unbedingt sich dafür was kaufen können. Bist du eigentlich so gut vernetzt mit sächsischen Filmfirmen, mit sächsischen Schauspielenden?
Wir haben, Sandra sagt übrigens auch, Christian, komm nach Leipzig. Habe ich auch drüber nachgedacht, aber so sehr ich die Sandra liebe, aber das ist, und da gibt es wahnsinnig tollen Wohnraum, aber es ist jetzt bei gar nicht interessant, aber es ist, war auch eine Stadt, über die ich nachgedacht habe und die ich auch sehr mag, aber es ist eben, wie gesagt, hier bin ich. Deswegen, weil du es auch sagst, mit der, bin sehr mit dem Staatsschauspiel im Austausch. Da wird es bestimmt auch nochmal eine Arbeit geben, ein oder mehrere Arbeiten. ich kenne jetzt auch, dadurch, dass ich wahnsinnig gerne Tanz mag, kenne ich auch so ein bisschen aus der Tanzszene. Ich habe ja auch ein paar freie Tänzer und Tänzerinnen bei Macbeth dabei und bin oft in Hellerau, auch oft in der Semperoper, wenn es Tanzabende, spannende Tanzabende gibt. Musikerszene zum Beispiel ist ja durch die Woods und auch durch die, ich bin sehr befreundet mit der Band Edna zum Beispiel, sind sehr gute Freunde und ich liebe die Musik, ich mag die beiden aber auch privat sehr, sehr gerne und so kennt man schon einige Leute und zum Beispiel die Filmfirma Ravir, mit denen haben wir auch ein paar Musikvideos, die haben uns auch oft geholfen oder wenn irgendwas ist, oder der Filmemacher Steffen Krones, Lachs, der macht sehr, sehr viele Videos für uns und ist wirklich jetzt auch schon sehr bandnah. Also man hat da schon so ein, und das ist eben das, was ich auch meine mit so einem Netzwerk. Es ist ja nicht nur privat etwas, was die Stadt dir schenkt, sondern eben auch ein tolles Netzwerk, wo man so denkt, wow, was für tolle Kreative kommen eigentlich hier aus diesem ganzen Raum Sachsen. Und das finde ich irgendwie, finde ich toll. Mhm.
Jetzt wollte ich trotzdem mal auf Zone of Interest nochmal zurückkommen. Es ist ja häufiger so, wenn Filmfans sich den deutschen Film vornehmen, sage ich mal, dann bemängeln die immer, dass es oft die Themen relativ einseitig ist. Ne? Es gibt historische Stoffe, die dann meistens irgendwie DDR und Nationalsozialismus zum Thema haben, was natürlich auch ein bisschen übertrieben und pauschalisierend ist. Der Vorwurf kam irgendwie bei Zone of Interest nie. Also habe ich zumindest nirgendwo mal gelesen. Es ist jetzt kein deutscher Regisseur, Jonathan Glazer ist aus Großbritannien, der hat ja auch einen ganz eigenen Ansatz. Der macht ja sehr selten Filme und ist, ich würde schon sagen, es ist so avantgardistisch auch so ein bisschen. Ist das vielleicht auch eine gute Frischzellenkultur für deutsche Filme zum Thema oder kann man sich da was abschauen?
Ja, ich glaube, dieser Film würde so aus Deutschland nie gedreht werden. Also ich glaube, es würde schon an vielen Redaktionen im Vorfeld würden zu viele Köche den Brei verderben. Das ist ja das Problem, finde ich, hier in Deutschland, dass viel zu viele Leute mitreden und dass natürlich viel investiert wird in Sachen, die sicher sind oder die sicher scheinen. Und das ist etwas, wo ich so denke, das wäre ausbaufähig, weil es gibt so viele tolle, spannende Projekte, die gar nicht erst umgesetzt werden können, weil Gelder dafür nicht da sind oder weil man da kein Potenzial sieht. Gleichzeitig beschwert man sich immer, dass Deutschland im internationalen Ranking nicht so richtig sichtbar ist. Und dabei gibt es viele Filme, die gedreht werden, die manchmal gar nicht so beachtet werden. Natürlich, diese historischen Stoffe kann man halt gut verkaufen. Ne? Ein Film aus dem Zweiten Weltkrieg oder das ist auch gut, dass wir das geschichtlich aufarbeiten, aber das ist natürlich auch etwas, wo man merkt, da gibt es auch irgendwie ein Publikum für. Und wenn du dann in ein Sozialdrama kommst, wird es schon schwieriger oder Genrefilme geht schon gar nicht. Und das ist sehr, sehr, also ich finde das sehr, sehr schade. Und es ist eben auch, wenn man jetzt auch mal die Möglichkeit hatte, international zu arbeiten, auch gerade, man muss ja nur bis nach Österreich gehen, wo es, also wenn man mit, ich habe jetzt nur mit einigen Österreichern gearbeitet und bereite gerade mit dem Regisseur Markus Schleinzer einen neuen Film vor. Und dort gibt es Gelder, die den FilmemacherInnen gegeben werden und dann gibt es aber, dann heißt es, wir glauben an das Projekt, macht es bitte. Und nicht, es wäre gut, wenn der oder die mitspielt, weil dann wäre das hier für den Sender super und bitte kürzt es noch auf 1,5 Stunden, damit wir das dann in dem Programm senden können. Und ich glaube, langsam bricht das auch ein bisschen auf in Deutschland, muss auch aufbrechen, weil wir haben so viele tolle, in jedem Bereichen, fantastische Menschen, die was können, die innovativ sind und viele gehen da ins Ausland, weil sie halt dort besser die Möglichkeit haben, sich zu entfalten und wir bleiben dann zurück mit diesen grauenhaften Komödien und also nicht grauenhaft, aber es ist ja auch manchmal unterhaltsam, muss ja auch sein, gute Unterhaltung, ne? Ich will das gar nicht, aber es ist eben, ich finde auch, die Kinoplakate sehen immer gleich aus, ich habe immer das Gefühl, es gibt nur eine Firma, die Kinoplakate macht. Und das ist so, wir sind so ein reiches Land und wir sind reich an Kultur und Geschichte. Warum sieht man das nicht in den Filmen? Oder warum hat man den Eindruck, dass das so ist? Und das finde ich, ja, das finde ich ausbaufähig. Und ich Und ich mochte sehr den Blick auf die deutsche Geschichte von Jonathan Glaser, da an diesem Projekt zu arbeiten. Und gleichzeitig war das aber auch, ist es ja ein universeller Film, der, egal wo du herkommst, egal welche egal welche Sexualität, Hautfarbe, Religion du hast, in uns Menschen steckt alle das Talent, sage ich jetzt mal, der Verdrängung, solche Schutzmechanismen. Wir alle sind angehalten, über unsere Entscheidungen im Leben nachzudenken und welche Konsequenzen diese Entscheidungen haben. Das ist also eigentlich ein sehr universelles Thema, was dort angesprochen wird, anhand dieses krassen Beispiels dieser Familie, die eben wirklich dort in der Nähe dieses KZs gelebt haben und wirklich von einem Paradies gesprochen haben. Und das, und dieser Blickwinkel und diese drastische künstlerische Form, das konnte Jonathan Glaser auch deswegen umsetzen und auch mit Mitteln, die begrenzt waren, das muss man auch dazu sagen, das waren jetzt kein Budget, Hollywood-Budget, und das ist aber trotzdem dann dieser Film, diesen Lauf und diese Aufmerksamkeit bekommen hat, sollte uns alle ein Beispiel sein, dass man in solche Projekte investieren sollte und auch in solche ganz eigenständigen künstlerischen Sprachen.
Ja, auf jeden Fall ein Paradebeispiel und auch schön zu sehen, dass das so gut klappt und dass der Film so viel Erfolg hatte. Gibt ihm auch so ein bisschen Hoffnung auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem Filmpreis und zum Oscar und auch vor allen Dingen für den Ton Oscar. Den Ton hat ja jeder also beeindruckt aufgenommen. Das ist wirklich ein eindrucksvoller Film gewesen. Bei all dem Hype und der Aufmerksamkeit ist aber ein bisschen hinübergefallen, dass du ja auch in einem anderen Film dieses Jahr noch ins Kino gekommen bist, Chris Kraus, 15 Jahre. Mhm. Und da bist du auch für den Deutschen Filmpreis nominiert worden, eine Nebenrolle. Der hat sich ja auch schon mit der Thematik beschäftigt in einem früheren Film. Mhm. Was bedeutet dir dieser Film?
Also 15 Jahre habe ich direkt nach The Zone of Interest gedreht und ich sag's mal, es ist ein sehr besonderer Film und es ist so mutig, dass ein Filmemacher einfach den Mut hat, alles, was er ausdrücken möchte, zusammen in einen Film zu packen. Und das ist manchmal so überbordend, dass es manchmal aufgeht und manchmal nicht aufgeht und manchmal schräg wirkt und manchmal, und ich finde diesen Film wirklich, für mich war das Argument, Chris hat mir einen unglaublich netten persönlichen Brief geschrieben und hat schon beim Schreiben mich wohl im Kopf gehabt für diese Figur und wollte also unbedingt, dass ich diese Figur spiele, und als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist toll geschrieben und das ist, und habe sofort ein Bild für diese Figur bekommen und hatte so Lust. Manchmal habe ich einfach, gibt es so einen Impuls, wo ich denke, ah, das würde ich gerne spielen, so irgendwie. Und das hatte ich bei diesem Projekt und das waren dann nicht so einfache Dreharbeiten. Und ich finde, da sind viele Sachen sehr gut aufgegangen. Manche Sachen habe ich jetzt Fragen, sage ich mal so. Das ist ja immer so, manchmal bei Projekten, man äußert das eigentlich viel zu selten nach außen hin, weil man natürlich immer so Produkte bewerben muss. So. Und ich würde immer jedem raten, guckt euch das an und macht euch selber ein Bild, weil was ich jetzt, meine Meinung über einen Film ist natürlich geprägt dadurch, dass ich dort mitgearbeitet habe, also wenn es ein Film ist, wo ich mitgespielt habe, und natürlich, ob der Film es schafft, dass ich vergesse, dass ich mitgearbeitet habe, oder ob ich mich direkt an die Dreharbeiten erinnere. Und das zum Beispiel Zone of Interest habe ich mit Sandra das im Kino in Leipzig geguckt und ich war sofort in diesem Film und in dieser künstlerischen Handschrift und das war überwältigend. Bei 15 Jahre hatte ich am Anfang wirklich noch so, da war ich noch ein bisschen irritiert und das im Gesamten konnte ich am Anfang gar nicht so richtig alles fassen und war viel zu sehr noch emotionalisiert durch Sachen, die man erlebt hat dort und so. Und das ist, ich meine das aber jetzt überhaupt nicht wertend, sondern eher positiv, weil Chris, finde ich, ist sehr mutig gewesen, so Weil so ein Film wird sehr selten in Deutschland gedreht, der so voll ist mit Emotionen und der manchmal mit dem dicken Pinsel und manchmal in einer subtilen Art und also so reichhaltig ist, und das muss man dem Film zugutehalten, und das wurde scharf kritisiert, es wurde aber auch, es gab auch Hymnen, aber es hat sehr polarisiert und ich habe mich dann sehr gefreut, ich war sehr überrascht über die Nominierung und hatte dann so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist ja auch manchmal so Tendenzen, wenn du so einen Hype hast wie Zone of Interest, gucken die Leute nochmal anders hin auf deine andere Arbeit. Das wünscht man sich eigentlich auch ohne Hype, aber das ist eben auch eine Wahrheit, die dazugehört, dass so die Dynamiken sind und dass auch die Leute, ob es nun Journalisten sind oder FilmemacherInnen oder wie auch immer, alle ticken irgendwie ähnlich. So, und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil es laufen da draußen so viele tolle, talentierte Menschen rum und die man wirklich entdecken sollte, die es aber schwer haben, dass ihre Arbeit gesehen wird. So. Und ich habe mich aber sehr gefreut und kann das dann auch annehmen, dass ich mich freuen darf. aber es ist schon echt... es war zum Beispiel auch interessant, wenn du von diesem, das ist auch ein bisschen unfair, von einem Multikamerasystem kommst und dann drehst du bei 15 Jahren nur mit einer Kamera und musst wieder an die ganzen Sachen denken, wann kommt das Glas, nach welchem Satz. Das war natürlich auch ein bisschen unfair, dass ich dann dachte, oh Gott, das ist schon wieder so ein typischer Film.
Okay, aber ja, Zone of Interest hat natürlich da auch dazu geführt, dass sich so manche Türen vielleicht auch geöffnet haben.
Ja.
Angebote von, ich meine, du hast früher schon international gedreht, aber wahrscheinlich werden das jetzt ein paar mehr sein. Kann man da was verraten? Ich meine, White Lotus steht an, dritte Staffel.
Genau, White Lotus haben wir jetzt abgedreht in Thailand. Das war natürlich der Oberhammer, weil ich mag die Serie extrem. Also ich finde, die ist
vorher klug, schon
klug geschrieben. Ich habe die Serie nicht gekannt bis zu dem Angebot. habe sie dann gesehen und dachte, warum kannte ich die Serie nicht? Also die ist so gut, so unterhaltsam, so fantastisch gespielt und einfach so klug geschrieben auch. Und als ich den Mike dann kennengelernt habe, und der Mike White, der hat ein tolles Drehbuch geschrieben und trotzdem ändert er das Drehbuch, wenn er weiß, wer es spielt, und passt es dann an. Und das war ganz, ganz toll. Und man erlebt das ja ganz oft, dass man sagt, ja, deine Rolle, und dann machen wir noch das und da kommt noch das dazu, und dann denkt man, ah, es bleibt also so, wie es war. Und wir hatten sofort so einen tollen Austausch und ich habe einfach gesagt, was ich so denke, was meine Figur angeht, und er hat das dann wirklich alles umgesetzt und fantastisch geschrieben, und das war natürlich großartig. Ich darf natürlich alles überhaupt nicht erzählen, worum es geht und so, bin ich zur Verschwiegenheit verpflichtet, bis es dann nächstes Jahr wahrscheinlich im ersten Drittel des Jahres dann das Licht der Welt erblickt. Weil natürlich wollen die auch, dass noch nicht so viel, dass die Leute neugierig sind, und natürlich ist ja auch richtig. Also es ist ja auch wieder ein Produkt, aber gleichzeitig auch ein tolles Spiel mit für die Fans, die jetzt gewachsen sind über die ersten beiden Staffeln. Und das war eben toll, da zu drehen, das erste Mal auch komplett auf Englisch, also nicht nur Englisch als Setsprache, das hatten wir bei Zone of Interest auch, aber eben, da haben wir ja Deutsch gespielt bei Zone of Interest, aber hier eben auch mit dem Englischen zu spielen, das war für mich auch total neu. Mhm. Und hat unglaublich viel Spaß gemacht und hatte wunderbare, also die Stimmung war toll, das Ensemble war großartig. Wir haben ja auch in den Hotels gewohnt, wo wir gedreht haben. Es war wie so eine Blase. Irgendwann warst du auch, dass du euch über die gleichen Nasen hier jeden Tag. Aber es war toll, wir haben zusammen Sachen unternommen, Boat-Trips, waren Essen, Karaoke-Abende. Es war wirklich toll. Mhm. So, und das ist wirklich, und dennoch in so einem exotischen Land, in tollen Hotels. Also es war wirklich so ein Luxusding. Und es war so, nach all diesem Trubel, war das fast auch so wie eine Mischung aus Urlaub und Arbeit. So. Und es war eben toll zu sehen, wie gut organisiert und strukturiert die arbeiten, und wie der Mike als Supervisor, als Autor und Regisseur einfach eine wahnsinnig tolle Energie am Set verbreitet hat. Und da waren teilweise 400 bis 500 Leute jeden Tag am Set. Also Teamstärke plus die ganze Ensembles, Komparserie. Also, und trotzdem hat das funktioniert. Und trotzdem war das effektiv und also es war faszinierend so. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch deutsche Produktionen. Also Babylon zum Beispiel, Babylon Berlin ist auch eine Produktion, die unglaublich toll läuft, wo das Team wunderbar strukturiert ist, wo die Regisseure, die gleichzeitig die Autoren sind, tolle Arbeit leisten. Und also, aber ich würde mich freuen, weil mehr international zu drehen, wenn sich das ergeben sollte. Das kann auch ganz schnell wieder, ne? Das ist ja immer so, in dem Moment, in der Oscar-Season ist man irgendwie in aller Munde und jetzt ist ja schon wieder die nächste Oscar-Season, jetzt gehen schon wieder die nächsten Kampagnen los. Und aber ich glaube, dass so White Lotus und auch der Kontakt mit der Produktionsfirma ist auch ein sehr intensiver. Die haben auch das gemocht, die waren sehr überrascht, dass ich lustig sein kann. Weil sie haben, glaube ich, alle am Anfang großen Respekt gehabt. Jetzt kommt der Nazi in dem anspruchsvollen Film hier. Und dann merkten die aber, dass ich eigentlich auch lustig sein kann. Und das mochte ich sehr. Ja.
Also kein Masterplan weiterhin, sondern alles so, wie es kommt.
Also wir haben jetzt mit der Band hier in Dresden eine eigene Company gegründet. Und das ist wirklich etwas, was ich sehr ernst nehme, weil dadurch entstehen in Zukunft nicht nur Projekte, die Theater-Konzert-Installation sein können, sondern wir bereiten auch einen Kinofilm vor, zum Beispiel. Und also eben auch aus Dresden heraus in die Welt verschiedene Koproduktionen, wenn sich das ergibt, versuche ich immer Menschen, also die Band natürlich immer an erster Stelle, aber dann vielleicht auch Menschen, die zu dieser Company gewachsen sind. Es gibt diesen tollen Lichtdesigner Zinki, der ja hier im Beatpool auch ganz viel Licht macht und der immer für uns das Licht macht. Dazu gehört dann Thorsten Staub, der tolle Toningenieur, unser Videodesigner Clemens, unsere Kostümbildnerin Ellen, unser Bühnenmeister Bernd. Also ich habe dann immer den Drang, ich muss alle aufziehen, sonst, wenn sie jetzt das hören, sagen sie, warum hast du mich nicht genannt? Aber es sind so, und es werden immer mehr Leute, ganz liebe, tolle, kreative Menschen, die dazugehören. Das ist wie so eine Familie, wir wollten jetzt nicht Woods of Burnham Familie nennen, nicht, dass irgendwie jemand denkt, was ist das jetzt für eine Friedelsekte dort, sondern eher wirklich, dass man sagt, Menschen, die in Projekten mitgearbeitet haben, dass man wieder in verschiedenen Konstellationen neue Projekte gestaltet. Und das ist eigentlich mein Masterplan. Und wenn ich international drehe oder Serienprojekte zusage oder dann versuche ich schon zu selektieren und das ist aber auch eine tolle Freiheit, dass ich mir das erlauben kann, weil ich eben auch noch die Theaterengagements habe und ich versuche dann so zu gucken, dass vielleicht die Aufmerksamkeit noch stärker wird, dass die Leute wissen, wenn wir ein Konzert geben oder mit einem Projekt von Woods of Burnham in irgendeine Stadt kommen, dass die Leute wissen, oh, die kommen und das müssen wir uns angucken, weil wir wissen, die haben sich schon was dabei gedacht und das wird irgendwie atmosphärisch und eins auf die Mütze oder so. Und das würde ich mir wünschen. Das ist eigentlich mein Masterwunsch, sage ich mal so.
Wie heißt das Kollektiv?
The Woods of Burnham Company.
Okay, ja. Alles klar. Dann wünsche ich damit viel, viel Erfolg. Das klingt alles ganz toll. Und ich hoffe, dass sich da viele Projekte daraus ergeben, die auch interdisziplinär sind, so wie du dir das auch vorstellst. Und bedanke mich ganz herzlich, dass du die Zeit gefunden
hast. Danke für das Gespräch.
Thank you.